begrüßen alle Verwaltungsmitarbeiter und Beamtinnen zur Folge 191 von Captain It's Wednesday, dem Podcast über freie Software und freie Gesellschaft von GNU Linux CH. Aufgenommen am 7. August von Marco Anschütz und Ralf Hersel. In dieser Folge sprechen wir darüber, wie Mecklenburg-Vorpommern auf freie Software setzt. Und dazu begrüße ich den Herrn Anschütz. Guten Morgen, Herr Anschütz.
Guten Morgen, Herr Hersel. Vielen Dank.
Ja, gerne. Der Herr Anschütz ist Leiter der Stabsstelle Digitalisierung im Ministerium für Finanzen und Digitalisierung im deutschen Bundesland Mecklenburg-Vorpommern. Das ist ein langer Titel, es gibt aber auch eine kürzere Variante. Herr Anschütz ist CIO MV. Ist das so korrekt, Herr Anschütz?
Ja, das ist so korrekt. Und die kürzere Fassung macht sich auch viel besser im Gespräch.
Ja, genau. Wie darf man sich denn die Arbeit eines Chief Information Officers für Mecklenburg-Vorpommern vorstellen? Welche Aufgaben beinhaltet das? Welche Entscheidungsbefugnisse haben Sie?
Fangen wir mal mit den ganz großen Aufgaben an. Das ist der IT-Planungsrat als Koordinierungsgremium in Deutschland für alle föderalen IT-Fragen. Das ist die Koordinierung mit dem Bund. Das sind die Fragen der IT-Standards, der IT-Architektur für das Land, aber auch in der Kooperation mit der kommunalen Ebene. Die Gestaltung der IT-Politik, obwohl es IT ja eigentlich ein bisschen anachronistisch klingt, nennen wir es lieber Digitalisierungspolitik, für das Land und auch in Abstimmung mit den Kommunen. Alles sehr abstrakt, aber am Ende ist es viel Reden mit vielen Menschen.
Ja, wir werden gleich schon noch konkreter. Es gab am 3. Juli vom Ministerium Finanzen und Digitalisierung eine Pressemitteilung, die hieß Auf dem Weg zur digitalen Souveränität. Mecklenburg-Vorpommern setzt auf Open Source. Da gibt es ja sicher eine ganze Geschichte dahinter.
Ja, die Geschichte ist relativ kurz. Das Land war gezwungen, seine SharePoint-Lizenzen zu verlängern, auszutauschen oder auch eine Entscheidung zu treffen. Und da haben wir uns gemeinsam mit dem Landesdienstleister nach Alternativen umgesehen und sind dann bei Nextcloud gelandet, um damit zumindest erstmal alle SharePoint-Instanzen im Land auf der Landesverwaltungsseite halt abzulösen und durch Nextcloud zu ersetzen. Mhm. Das ist auch passiert.
Ja, also im Grunde genommen war das dann durch Lizenzen getrieben und gar nicht so sehr aus dem eigenen Willen, da jetzt unabhängiger zu werden.
Die Lizenzen waren der Anlass. Der eigene Wille ist da und ist auch in der Kooperation zum Beispiel mit Schleswig-Holstein auch niedergelegt. Letzte Woche empfehle ich zum Lesen, ist die Rahmenstrategie IT und Digitalisierung für das Land Mecklenburg-Vorpommern durch das Kabinett verabschiedet worden. Da sind die Eckpfeiler insbesondere auch zur digitalen Souveränität und zum Open-Source-Einsatz für die Landesverwaltung festgeschrieben. Das heißt also, wir sind auf dem Weg und sind auch schon ein Stück weit gegangen. Mhm. Also von daher waren die Lizenzen eher der Anlass.
Genau, und in der Pressemitteilung ist ja auch von einem ersten Schritt die Rede. Zu den weiteren Schritten kommen wir denn noch. Wie ist das denn jetzt, die Idee, da Nextcloud auszuwählen? Kam die von Ihnen oder kam die von Ihrem IT-Dienstleister? Das ist die DVZ Mecklenburg-Vorpommern GmbH, richtig?
Das ist richtig, ja. 100%ige Tochter des Landes, das ist unser Landesdienstleister quasi. Mhm. Woher kam die Idee? Ich komme ursprünglich aus einer Behörde, die schon seit 2004 eigentlich einen fast vollständigen Open-Source-Stack benutzt. Von daher kenne ich die Produkte und Infrastrukturen und so weiter, die dahinter sind, schon seit über 20 Jahren. Und war mir relativ sicher, dass das auch für das Land funktionieren kann, aber das Konzept haben wir natürlich zusammen mit unserem Landesdienstleister dafür entwickelt und auch umgesetzt.
Mhm. Gut, das heißt also, Sie selbst haben da auch eine IT-Affinität, also auf einer technischen Ebene.
Ja, im Nebenberuf bin ich ein Nerd.
Okay. Sie schreiben, dass aktuell rund 5000 Beschäftigte die Nextcloud für File-Sharing verwenden und mittelfristig sollen es 50.000 Mitarbeitende sein, die die Groupware-Funktion von Nextcloud verwenden. Also dazu gehören dann noch Lösungen für Chats und Videokonferenzen. Und da fragt man sich, warum setzen Sie auf Nextcloud statt auf andere Lösungen, also zum Beispiel die OpenDesk-Lösung vom Zendis, die würde sich ja auch anbieten.
Das ist hier kein Entweder-Oder. Wir setzen auch die OpenDesk-Lösung von Zendis ein. Das geht, wenn alles klappt, voraussichtlich zum 1.9. in den ersten Produktivbetrieb. Nextcloud ist ja auch Teil der OpenDesk-Lösung. Da ist aber die Nextcloud selbst nicht in ihrem vollen Funktionsumfang enthalten. Ja, also von daher benutzen wir sowohl den OpenDesk, haben aber eine Nextcloud quasi daneben gestellt, um die volle Nextcloud-Funktionalität nutzen zu können. Mhm. Einstiegspunkt auch in die Nextcloud ist OpenDesk.
Quasi, okay.
Als Integrationsschicht.
Ne? Ja. Vielleicht, um das für unsere Hörer und Hörerinnen etwas klarer zu machen, OpenDesk ist praktisch so ein Bündel von The Best Of. Also man hat sich dafür verschiedene Bereiche, verschiedene freie Lösungen ausgesucht und da die Oberfläche drüber gespannt. Es gibt aber Dienste innerhalb von Nextcloud, die jetzt im OpenDesk durch andere Lösungen ersetzt sind, zum Beispiel Projektmanagement.
Ja, zum Beispiel, und die Integrationstiefe von Nextcloud und OpenDesk ist halt beschränkt sich halt im Wesentlichen auf die File-Funktion. Ja, und wenn man einen SharePoint ablösen möchte, braucht man noch ein bisschen mehr als die File-Funktion.
Ja. Ja. Wie haben denn die Mitarbeitenden in den Behörden auf die Umstellung reagiert? Also hat sich die Umstellung auf eine einzelne Behörde oder beschränkt? Haben Sie das vorbereitet, um die Mitarbeiter abzuholen?
Also, da wir über die ganz konkreten SharePoint-Instanzen in der Landesverwaltung quasi den ersten Schritt gemacht haben, betrifft es fast alle Behörden in der Landesverwaltung, ne, die SharePoint betrieben haben für irgendwelche Zwecke. Die Instanzen wurden alle abgelöst durch Nextcloud und dadurch, dass wir auch noch die anderen Nextcloud-Funktionalitäten mit zur Verfügung gestellt haben, habe ich zumindest jetzt erstmal kein negatives Feedback gehört. Es gibt durchaus positives Feedback. Ich bin mir aber sicher, dass nicht alle Menschen damit glücklich sind. Veränderung verursacht immer Unsicherheit.
Ja, also es geht ja auch oft anhand mit einer Vorbereitung, also Informationen der Mitarbeitenden, Schulungsmaßnahmen. Gab es das in Ihren Behörden?
Ja, aber eher konkret an den Anwendungsfällen. Und der Vorteil der Nextcloud ist, sie ist sehr intuitiv. Das heißt also auch, der Schulungsaufwand ist halt relativ gering. Also wenn man sich auf die SharePoint-Funktionalitäten erstmal beschränkt. Also es gab Schulungen, ja, es gab eine Begleitung. Die große Herausforderung kommt jetzt im zweiten Schritt, wenn wir sozusagen die nicht kollaborationsaffinen Mitarbeiter, also die sozusagen noch nicht mit SharePoint oder Ähnlichem gearbeitet haben, an die Nextcloud heranführen müssen. Mhm. Also weil da gab es ja den Vorteil, dass die ja schon mit einer Kollaborationslösung gearbeitet haben.
Ja, Sie haben gesagt, das geht von 5.000 Beschäftigten, die jetzt Nextcloud bereits einsetzen, hoch zu 50.000 Mitarbeitenden. Wie passt das zusammen, wenn doch alle Behörden schon betroffen sind?
Wir haben keinen Flächenrollout gemacht. Wir haben nur den Nutzern, die bisher SharePoint hatten, Nextcloud zur Verfügung gestellt stattdessen. Der nächste Schritt ist sozusagen jetzt der Flächenrollout bei den obersten Landesbehörden oder bei allen Behörden. Da gehen wir natürlich dann schrittweise vor, Behörde für Behörde, und werden dann andere Schulungsmaßnahmen durchführen müssen und landen dann ungefähr roundabout bei 25.000 bis 30.000 Nutzern. Und dritte Schritt wird dann sein, dass wir die Lösung halt auch der kommunalen Ebene zur Verfügung stellen und dann dort halt auch bei den Kommunen in Nutzung bringen.
Mhm. Wo findet das Hosting statt? Bei Ihrem IT-Dienstleister?
Bei unserem IT-Dienstleister. Deshalb kommen wir, erreichen wir halt auch hohe Schutzziele, die wir in diversen Kontexten halt auch benötigen.
Ja, jetzt war zu lesen, dass Mecklenburg-Vorpommern parallel dazu auch Open Project verwendet als Alternative zu proprietären Projektmanagementlösungen und es gibt eine KI, ein KI-Verwaltungs-Chatbot namens Lea, einen eigenen, der lokal kontrolliert ist und für die Verwaltung entwickelt wurde. Welche Erfahrungen haben Sie damit gemacht?
Also mit Open Project sehr gute Erfahrung, da sind wir gerade in der Einführung. Das ist natürlich da etwas komplexer. Open Project an sich funktioniert gut, funktioniert sehr gut. Aber hier müssen jetzt Prozesse, Vorlagen und all diese ganzen Sachen halt erarbeitet werden, um es halt dann auch in die Fläche bringen zu können. Das Open Project wird das Standard-Projektmanagement-Tool der Landesverwaltung. Also das, um halt auch gerade in IT-Projekten, die größer sind und so weiter, auch besser mit den Landesdienstleistern und anderen Dienstleistern zusammenarbeiten zu können. Und KI-Chatbot, sagen wir mal so, da geht es der Landesverwaltung Mecklenburg-Vorpommern wie allen Verwaltungen. KI ist ein großes Thema, ist ein wichtiges Thema. Die erste Version des Chatbots diente dazu, laufen zu lernen. Weil ja völlig klar ist, dass wir große Sprachmodelle, die irgendwo auf der Welt gehostet werden und dann auch noch von den Eingaben leben, die man da tätigt, nichts in einer öffentlichen Verwaltung, zumindest nicht in Deutschland, einsetzen kann. Deshalb haben wir uns dafür diesen Weg entschieden und bauen diese Anwendung jetzt halt sukzessive aus. Also integrieren sie in andere Anwendungen, wie zum Beispiel in Nextcloud, integrieren sie in Office-Anwendungen und beginnen jetzt damit halt auch spezialisierte Agenten zu bauen, also Wissensagenten, um auch einen produktiven Nutzen über den Schaufensternutzen hinaus zu erhalten. Im Hintergrund finden noch andere Projekte statt, also wir sind dabei, auch Spark in bestimmte Verwaltungsprozesse, also den digitalen Bauantrag hier im Speziellen zu integrieren. Also Spark ist die agentische KI-Plattform, die das Bundesministerium für Digitalisierung und Staatsmodernisierung entwickelt hat und zur Verfügung stellt. Und wir erweitern unseren KI-Kontext halt auch um andere Plattformen, also im Speziellen verproben wir zum Beispiel auch Keepits vom Bund. Also das ist die KI-Plattform des ITZ-Bund, also des Bundes.
Also das heißt, das sind die Modelle, die Sie verwenden. Sie haben jetzt für Lea nicht eigene Modelle trainiert.
Nein, nein. Das, so vermessen werden wir als kleines Mecklenburg-Vorpommern nicht. Wir haben sozusagen eine Oberfläche gebaut, um die Funktionalitäten von KI für die Verwaltung nutzbar zu machen. Wir betreiben unsere Sprachmodelle selbst, also jetzt nicht alle bei unserem Landesdienstleister, aber in gesicherten Rechenzentrumskontexten und versuchen oder sind dabei, jetzt auch da einen produktiven Nutzen daraus zu ziehen. Ja, also KI kann ja auch schnell teuer werden, also von daher wäre es auch nett, wenn sie einen Nutzen stiftet.
Ist es denn jetzt in erster Linie für Bürger und Bürgerinnen gedacht, dass die jetzt verwaltungsrelevante Anfragen mit dem Chatbot diskutieren können? Oder ist es eher eine interne Verwendung?
Das ist jetzt eher eine interne Verwendung, aber dass Chatbots, spezialisierte Chatbots nach außen, also sprich aus der Fachlichkeit, das haben wir bei der Steuerverwaltung und das hat die Steuerverwaltung. Wir sind dabei, auch für die 115-Beauskunftung einen entsprechenden Chatbot einzuführen. Aber die netten Projekte, ja, die vielleicht ein bisschen Nutzen stiften, aber wo nicht der wirkliche Wert für Bürger und Verwaltung drin liegt, weil sie weder Verwaltungsprozesse beschleunigen noch verbessern noch irgendwas. Das ist dann ein bisschen wie das OZG. Es gibt dann halt noch jemanden, mit dem man sich über Verwaltung unterhalten kann. Also wir legen großen Fokus auf die Produktivsetzung von KI.
Können Sie ein bestimmtes Beispiel nennen, wie Lea jetzt in einem Ressort zum Beispiel eingesetzt wird?
Also Lea ist erstmal nur ein ganz allgemeiner Chatbot, der ergänzt werden kann um Wissensdatenbanken, also um RACs. Ne? Also das steht sozusagen den Mitarbeitern einfach zur Verfügung als Assistent. Ne? Wir sind gerade dabei, halt die darunterliegenden Sprachmodelle halt in Nextcloud einzubinden, sodass die Menschen direkt mit ihren Dokumenten oder mit ihren Dokumentenablagen und so weiter in Austausch treten können, um da vielleicht Rechercheaufwände halt zu senken. Das sind so grob gesprochen die Fähigkeiten von Lea, also die ganz klassischen Chatbot-Fähigkeiten, ergänzt um ein bisschen Wissen. Also von daher, es ist noch keine Raketenwissenschaft, aber an der arbeiten
Eben, also Sie haben es
wir.
eigentlich schon beantwortet, die Frage nach der Bedeutung der Verwendung von KI in Behörden. Sie haben auch schon agentische KI genannt, um bestimmte Abläufe zu automatisieren. Wie sehen Sie denn grundsätzlich den Einsatz? Sind Sie KI eher kritisch oder eher hoffnungsvoll gegenüber eingestellt?
Sowohl als auch. Ich glaube nicht, dass KI das Allheilmittel für alle Probleme der Verwaltung, wo auch immer in der Welt ist. Aber ich denke, dass sie einen Beitrag leisten kann, Verwaltung besser, effizienter und also auch bürgernäher zu machen. Das traue ich dem schon zu, aber hier ist das wie bei allen in der Digitalisierung. Das ist eher ein Veränderungsprozess. Also nur eine neue Technologie zur Verfügung zu stellen, macht selten irgendwas besser. Ne? Also sprich, wir müssen auch die Prozessketten automatisieren oder mit Automatisierungsmöglichkeiten versehen. Wir müssen auch die innere Strukturorganisation verändern und an die Möglichkeiten halt anpassen. Und vor allem ist es eine Riesenaufgabe des Veränderungsmanagement. Ne? Also das sehen wir ja oft, ja schon sehr verstärkt halt auch in der Industrie, dass wir am Ende tatsächlich über hybride Teams reden. Ne? Also ein Sachbearbeiter arbeitet mit mehreren Agenten zusammen, um seine Aufgabe zu erledigen. Und das verändert natürlich auch die Aufgaben von so einem Sachbearbeiter. Ne? Das hat einfach eine andere Welt und die führt sich nicht so einfach und schnell und leicht ein. Das liegt gar nicht an der Technik und nicht an der Technologie, sondern wie man sie nutzbar macht.
Wie sehen das denn die Mitarbeitenden? Haben die Angst um ihre Arbeitsplätze oder haben sie in den Behörden eher einen Fachkräftemangel, sodass man ganz froh ist, dass man da Unterstützung bekommt?
Die Herausforderung ist die zweite. Ne? Das Land wird in den nächsten Jahren circa 30%, je nachdem welche Zeitspanne man nimmt, zwischen 30 und 40% des Personals durch Altersabgang verlieren. Ja. Gleichzeitig haben wir den demografischen Wandel und gleichzeitig haben wir einen Fachkräftemangel. Und gleichzeitig haben wir ein Problem der Dünnbesiedlung in Mecklenburg-Vorpommern. Man möge nur auf die Karte sehen und dann weiß man, dass das natürlich eine Herausforderung ist. Die Mitarbeiter haben, glaube ich, keine Angst um ihre Arbeit und brauchen auch keine Angst um ihre Arbeitsplätze haben, weil der Effekt wird schlicht und ergreifend nicht eintreten. Wir denken ja auch Staatsmodernisierung und Digitalisierung halt zusammen. Ne? Also sozusagen der Staat, dass die Digitalisierung ist ein Mittel zur Staatsmodernisierung. Aber zur Staatsmodernisierung gehört halt auch mehr als die Digitalisierung. Das heißt also auch bessere Rechtsetzung, andere Organisationsstrukturen, weniger Bürokratie. Also ich sage bewusst nicht Bürokratieabbau, weil Bürokratie ist das Rückgrat jeder Demokratie. Ohne Bürokratie funktioniert keine Demokratie, aber unnütze Bürokratie halt abschaffen. Ja. Das gehört alles zusammen, weil ansonsten bauen wir am Ende nur digital, eventuell noch automatisiert, dieselbe Welt nach, in der wir jetzt leben und die Bürger durchaus gelegentlich auch mal zur Weißglut bringen kann. Ja, also die Akzeptanz des Staates als Lösungsbringer für die Bürger muss halt deutlich gestärkt werden. Also, ja, also das ist auch ein Ziel. Ne? Deshalb ist Digitalisierung auch für uns immer Staatsmodernisierung. Also wir gucken uns die Prozesse an, wir gucken uns die Aufgabenzuordnung an, also ist die Aufgabe auf der richtigen Ebene. Wir erleben ja auch, dass sozusagen durch die Technologie getrieben sich ja auch der Aufgabenschnitt verändert zwischen Bund, Ländern und Kommunen. Ne? Also das ist in der Registermodernisierung, da kann man es ganz gut dran erkennen. Jetzt weiß ich nicht, wie affin Ihre Hörer bezüglich all dieser abstrakten Staatsaufbausthemen sind. Aber in der Registermodernisierung soll es ja über das National Once Only Technical System, also NOTES, möglich sein, dass in Verwaltungsprozessen Bürger ihre Daten, die der Staat sowieso schon hat, für neue Verwaltungsprozesse zur Verfügung zu stellen, also sprich für Anträge. Na, dass man nicht alles immer neu beibringen muss. Ja. Das führt aber natürlich zu einer anderen Architektur des Staates. Also Register können dann nicht mehr in jeder Kommune stehen. Ja, das dürfte technologisch halt nicht funktionieren. Ja, also verteilt sich sozusagen die Leistungserbringung des Staates in einem Verwaltungsprozess über mehrere Ebenen. Das ist das, was wir, das hatten wir früher nicht. Ja, also der ganz extremes Beispiel, der Bund führt halt das Register, die Fachanwendung wird durch das Land zur Verfügung gestellt und die Ausführung und der Bürgerkontakt erfolgt bei den Kommunen. Ja. In der Vergangenheit war es ja so, der Bund macht ein Gesetz, gibt das in die Auftragsverwaltung an die Länder, ja, und die Länder schauen sich das an und geben das zum Vollzug an die Kommunen. Aber immer das komplette Leistungsbündel, also alles, was damit zu tun hat. Also, und das funktioniert halt in einer so vernetzten Verwaltung nicht mehr. Also sprich, da ist Veränderung notwendig. Und jetzt habe ich referiert, es tut mir leid.
Also es gibt bestimmt in unserer Hörerschaft Hörerinnen und Hörer, die das sehr interessant finden. Jetzt, wenn wir über souveräne Digitalisierung sprechen, dann hat ja das Land Schleswig-Holstein so eine gewisse Vorreiterrolle. Haben Sie im Vorfeld Ihrer Umstellung mal mit dem Dirk Schröter gesprochen, um vielleicht auf seinen Erfahrungen aufbauen zu können?
Wir haben nicht nur mit dem Land Schleswig-Holstein und Dirk Schröter und auch Sven Thomsen als CIO in Schleswig-Holstein gesprochen. Wir haben sogar explizit eine Verwaltungsvereinbarung zwischen Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein zu genau diesen Themen geschlossen, oder eine Kooperationsvereinbarung, um halt da intensiv zusammenzuarbeiten, zu kooperieren und uns und da ge gemeinsam in eine Richtung zu gehen.
Oh, das ist interessant. Aber das ist jetzt eine Vereinbarung zwischen Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern, oder ist der Plan, dass das weitere Kreise zieht?
Jeder, der teilnehmen möchte, ist willkommen, aber das ist erstmal eine Kooperationsvereinbarung zwischen Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern.
Ja, also ich bin mir ja sicher, oder sagen wir mal so, ich hoffe, dass weitere Bundesländer und Verwaltungen in Europa auf die Erfolge von Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern schauen. Welches sind denn die wichtigsten Tipps, die Sie Ihren Kollegen geben können, wenn Sie auch solche Vorhaben anstoßen möchten?
Erstmal vielen Dank an Schleswig-Holstein, dass Sie so früh, so intensiv da vorangegangen sind. Das wird immer selten erwähnt, dass sich ja Schleswig-Holstein da schon vor Jahren auf den Weg gemacht hat und jetzt halt die Früchte erntet, von denen wir auch partizipieren. Woran muss man denken? Nicht von der Desktop-Oberfläche denken, sondern von der Aufgabe her. sprich von Anfang an die Fachverfahrensebene mit einbeziehen, also in die Betrachtung. Ansonsten scheitert man an der Fachlichkeit. Bei der Infrastruktur anfangen. Also sprich, was passiert im Rechenzentrum, wie funktioniert das Rechenzentrum? Ein Netz haben, auf dem man moderne Infrastrukturen auch aufbauen kann. Moderne Infrastrukturen sind halt eher rechenzentrumsgetrieben, also Cloud. Also ich rede jetzt bei bespreche jetzt hier nicht über die Azure und so weiter Clouds, sondern über die Technologie. Deshalb bauen wir unsere Sachen halt von der Infrastruktur auf, um dann die entsprechenden Fachdienste auch draufsetzen zu können. Konsolidierte Infrastrukturen, Riesenthema in der öffentlichen Verwaltung, sprich einheitliches Identitätenmanagement, einheitliche Netzstrukturen, einheitliche Netzsegmentierung vereinfachen viele Dinge. Also das sind jetzt ganz viele Basics. Und dann hören Sie nicht nur auf die Lauten. Gerade die jüngere Generation ist deutlich weiter und deutlich weniger festgelegt, was den Einsatz von Technologien angeht. Ja, also da geht es mehr darum, erfüllt das meine Aufgabe, hilft es mir, als dass es ein Produkt eines bestimmten Herstellers ist. Ja, und viel reden. Am Ende sind es die Menschen, die darüber entscheiden, ob irgendwas erfolgreich ist oder nicht.
Ja, das sind sehr schöne Tipps. Danke dafür, vor allen Dingen auch ganz unterschiedlicher Art. Ja, Herr Anschütz, dann bedanke ich mich bei Ihnen für dieses Interview und wünsche Ihnen und dem Land Mecklenburg-Vorpommern noch viel Glück bei der weiteren Digitalisierung in der Verwaltung. Haben Sie herzlichen Dank für dieses Interview.
Ja, vielen Dank, dass Sie mich eingeladen haben und wenn Sie wollen, gerne wieder. Dankeschön.
Gerne. Ja, das war Captain's Wednesday Folge 191. Ihr wisst, euer Feedback zählt. Ihr könnt gerne zu dieser Podcast-Folge unter den Shownotes kommentieren oder uns über Matrix, Mastodon oder per E-Mail erreichen. Nehmt bitte aktiv an der Community teil. Ihr könnt bei uns Artikel schreiben, Themen diskutieren oder selbst beim Podcast mitmachen. Bei GNU/Linux.ch wird eure Stimme nicht nur gelesen, sondern auch gehört. Und damit wünsche ich euch eine schöne Restwoche. Bleibt uns gewogen und hört gerne nächsten Mittwoch wieder in den Podcast hinein. Tschüss.